Vielleicht fragst du, wo gibt's noch gute Nachrichten? Wir lesen viel über Streit, über Verbrechen. Wir lesen über Jobabbau und Katastrophen. Und die Nachrichtenwelt konzentriert sich naturgemäß eher auf schlechte Nachrichten. Only bad news are good news. Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Das ist der Grundsatz, nach dem der Journalismus schon seit vielen Jahren Geld verdient. Vor kurzem habe ich aber eine neue Kategorie auf einem Newsticker gesehen. Und die Beschreibung dieser Newsticker, mit diesem Newsticker setzen wir ein Gegengewicht. Mit großen und kleinen Geschichten. Über Glück, Gelingen und Entwicklungen, die Hoffnung machen. Wow, es gibt auch ein Gegengewicht. Und eure Zeugnisse heute sind auch ein Gegengewicht dafür, was in dieser Welt passiert. Schauen wir zurück auf den Römerpredigttext, den wir jetzt schon über Wochen, ja Monate durchgehen, dann finden wir auch ein Auf und ein Ab. Paulus, er erklärt das Evangelium, er erklärt die gute Nachricht von Jesus Christus ganz systematisch, mit allen Details. Und er diskutiert einige Aspekte. Er nimmt Einsprüche auf, Widersprüche auf von Menschen, die gut sind, von Menschen, die anständig sind, von Menschen, die das Gebot halten, aber auch von solchen, die das nicht tun. Aber sein Fazit ist ein Fazit für die ganze Menschheit, für mich und für dich, für alle Heiden und für alle Juden. Und es steht dort geschrieben, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner gut, keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Das ist die Realität. Das zeigen uns die Nachrichten, aber es zeigt uns auch unser eigenes Leben. Wir kennen die Dinge, die wir falsch getan haben. Wir wissen, wo wir egoistisch leben, wo wir uns von anderen Menschen abwenden, wo wir andere Menschen lieblos behandeln, wo wir über andere Menschen reden, statt ihnen zu helfen. Und die Bibel, sie warnt uns vor einem Allwissenden, vor einem absolut Gerechten, vor einem Gott, der alles sieht, der unser Leben sieht. Und diesem Gott sollen wir uns zu einem Urteil unterziehen? Und Johannes, er berichtet im Buch der Offenbarung über dieses Gericht. Er berichtet von einem großen weißen Thron und dem, der darauf saß, dessen Anblick konnte selbst die Erde und der Himmel nicht ertragen. Und vor diesem Thron Gottes werden alle Toten, ob sie mächtig oder unbekannt sind, namenslos sind, stehen. Und es werden Bücher geöffnet. Und über alle Menschen wird ein Urteil gesprochen. Und zwar nach ihren Taten, wie sie darin beschrieben waren. Alle, ohne jede Ausnahme, werden entsprechend ihrer Taten gerichtet. Und es werden Menschen in den ewigen Tod, in die Hölle geworfen. In Römer steht, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und auch Gesetze und Gebote helfen da nicht weiter. Paulus sagt, die Gebote Gottes sind gut. Sie offenbaren Gottes Willen und sie zeigen, wie man leben soll. Aber wer die Geschichte liest, weiß und merkt schnell, dass selbst die Israeliten, die alle Gebote hatten, diese Gebote gebrochen haben. Und je mehr Gebote sie bekamen, desto mehr haben sie die Sünde wiederholt. Und sie haben rebelliert. Sie haben die konkreten Anweisungen Gottes einfach nicht befolgt. Und sie konnten das Problem dieses sündigen menschlichen Herzens selbst nicht lösen. Und deshalb klingt Römer 7, das, was wir die letzten Wochen so gelesen haben, da klingt so eine Verzweiflung durch. Dort steht, ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, das tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und die Antwort finden wir hier in Römer 8 in den Versen 1 bis 11. Ich möchte mit euch diesen etwas längeren Abschnitt lesen. Wir beginnen bei Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. 4 gute Nachrichten. 1. gute Nachricht, es gibt keine Verurteilung mehr. 2. wir haben Freiheit durch den Geist Gottes. Unsere alte Natur ist überwunden und wir haben eine neue Hoffnung. Es gibt in diesem Text keine einzige Aufforderung an uns. Es gibt in diesem Text keinen einzigen Befehl an uns. Dieser Text, er beschreibt einfach den Zustand eines Kindes Gottes. Und deshalb dürfen wir diesen Text auch gemeinsam lesen. Viele Ausleger sagen, dass Römer 8 eines der großartigsten, alleinstehendsten Kapitel in der Bibel ist. Römer 8 ist wie so ein heller, warmer Sonnenstrahl, so einer, wie ihn wir heute vielleicht wünschen, in einer wolkenbehangenen Decke. Ein Sonnenstrahl, der durch die Gewitterwolken von Römer 7 hindurchbricht. Und wir lernen in Kapitel 7 etwas über die in uns wohnende Sünde. Und jetzt in Kapitel 8 lernen wir etwas über den in uns innewohnenden Geist Gottes. In Kapitel ist immer wieder die Rede von mir, von dir, von dem Ich die Rede. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Was ich mir vornehme, dazu fehlt mir die Kraft. Ich, elender Mensch. Und in Kapitel 8 ist der gesamte Fokus auf dem Geist Gottes, wo er immer wieder namentlich erwähnt wird. Die erste gute Nachricht, keine Verurteilung mehr. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Schon das Wort also ist hier wichtig. Denn es schafft genau diese Verbindung zu all dem Kampf, zu all dem Hin und Her in Kapitel 7. Und jetzt gibt es Gewissheit für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung. Es gibt kein Verdammungsurteil. Und das bereits jetzt und hier in Christus Jesus. Und das ist nicht einfach nur ein Name, Christus Jesus. Es ist das kürzeste Bekenntnis der ganzen Christenheit. Jesus von Nazareth ist nicht nur einfach eine Person. Es ist der verheißene Christus. Es ist der Messias. Es ist der Gesalbte, in dem alles erfüllt wird, was die Propheten gesagt haben, in dem das ganze Alte Testament erfüllt wird, alles, was geweissagt wurde über ihn. Es ist ein Titel, Messias, der Friedenskönig Gottes. Wer in diesem Messias ist, Für den gibt es kein Verdammungsurteil. Der wird nicht verurteilt. Jesus ist wie ein Zufluchtsort. Er ist wie ein Zufluchtsort in einer Zeit des Krieges, in dem Bomben fallen. Er ist wie ein Bunker, in dem wir sicher sind, in dem wir Schutz haben. Und das ist die gute Nachricht. Christen stehen für Rettung. Christen stehen nicht für Verdammnis, auch wenn wir Verdammnis predigen müssen. Aber es ist eine Rettung von der Verdammnis. Und deshalb sagen wir es Menschen weiter. Wir wollen nicht, dass Menschen verloren gehen. Wir wollen, dass Menschen zu Christus gehören, dass es Rettung gibt, weil wir Rettung brauchen. Wir wissen, dass die Hölle ein realer Ort ist. Und Jesus, er warnt vor der Hölle. Er warnt vor dieser ewigen Verlorenheit. Und wir machen durch das Wort Gottes Rettung bekannt. Denn Jesus will retten. Er will nicht verurteilen. Er will befreien. Und ich lade dich heute Morgen dazu ein, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du Jesus noch nicht um Vergebung für deine Schuld, für deine Sünden gebeten hast, dann tu es heute. Tu es heute, jetzt, denn du kannst Jesus als deinen persönlichen Heiland und Erretter annehmen. Lass dich von deiner Schuld befreien. Und die gute Nachricht für dich ist, es ist Rettung da. Es gibt eine Lösung für die Schuld deines Lebens. Für jede Form von Schuld, von jede Form von Versagen, für das falsche Tun, für jedes falsche Wort, für jeden Wutausbruch, für Hass, für Zorn, für Neid und für all die Dinge, die du hättest vielleicht tun sollen, aber du hast es nicht gemacht. Die Dinge, die du unterlassen hast. Einfach für alles. Und Jesus Christus, er löst dieses Schuldenproblem und er macht frei. Ich möchte dich aufrufen heute, bekehre dich zu Jesus. Kehre dich zu ihm um. Mach eine Umkehr und lass dich taufen. Die Taufe ist ein Symbol für das, was Gott macht. Er wäscht dich rein von deiner Schuld. In Jesus geht Gott selbst, der Richter selbst geht an die Stelle des Verurteilten. Und er trägt das Urteil, damit Recht geschieht. Jesus kann das, weil er unser Leben, ein Leben in Anfechtungen, in Nöten, mit all dem Auf und all dem Ab selbst gelebt hat. Und er geht bis zum Tod am Kreuz, wo er schreit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der Punkt der Gottverlassenheit. Das ist der Punkt der Hölle. Das ist der Punkt, wo Gott nicht mehr da ist. Und er geht dahin, damit wir da nicht hingehen müssen. Deshalb geht Jesus selbst dahin. Und das gibt für jeden, der sagt, das habe ich erkannt. Ja, dieses Urteil hätte ich verdient. Für jeden, der das erkannt hat, gibt es Rettung. Und ich danke Jesus, dass er an meiner Stelle und an deiner Stelle diesen Platz einnimmt. Und wir dürfen unsere Sünden bekennen. Wir können bekennen, was in unserem Leben eigenmächtig ist, was in unserem Leben einen anderen Platz einnimmt, welche Bereiche wir für ihn nicht geöffnet haben, in Bereichen, in denen wir ohne ihn gelebt haben. Und im juristischen Sinne wird hier ein Urteil gesprochen. Hier wird eine Akte abgeschlossen und es gibt kein Verdammungsurteil mehr. Die zweite Nachricht, Freiheit durch den Geist. Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hier wird das Gesetz in einem anderen Zusammenhang gebraucht. Nicht als das Gesetz des Mose, einem anderen Sinn, nicht als Gebote Gottes. Hier lesen wir, dass Jesus uns von der Ordnung, von den Regelungen der Sünde und des Todes befreit. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, dann sind wir nicht mehr unter der Ordnung der Sünde und des Todes. Wir sind davon befreit. Und zwar durch das Gesetz des Geistes. Das ist eine neue Gesetzesordnung. Und wir denken, das klingt jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber für Paulus ist das alles absolut greifbar. Und deshalb verwendet er hier ganz bewusst juristische Begriffe, so ein bisschen anwaltsmäßig. Und Paulus erknüpft hier an den ersten Vers an. Es gibt kein Urteil wegen Christus, wenn wir in Christus sind. Und dieses in Christus Jesus greift Paulus wieder auf und beschreibt diesen Zustand als eine Erfahrung des Heiligen Geistes. Wir sind mit einer neuen Kraft verbunden und es ist eine Kraft des Lebens. Denn wir lesen später, dass es der Geist Gottes ist, im Vers 11, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und Paulus, er stellt hier zwei Gesetzesmäßigkeiten gegenüber. Zum einen das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus und zum anderen das Gesetz der Sünde und des Todes. Aber das Gesetz des Geistes des Lebens hat Übermacht. Es ist stärker und kann das Gesetz der Sünde und des Todes brechen. Und deshalb kann es uns frei machen. Wer von euch ist schon mal geflogen? Bitte kurz ein Handzeichen. Okay, auch mit dieser christlichen Airline, mit dem roten Kreuz drauf. Natürlich ist es die Schweiz. Wer ist mit der Swiss schon mal geflogen? Ah, schon weniger. Aber ihr seid gut angekommen. Das ist schon mal wirklich positiv. Immer, wenn wir ein Flugzeug sehen, immer, wenn wir ein Flugzeug besteigen, das fliegt, können wir genau das, was Paulus hier beschreibt, beobachten. Es sind zwei Gesetzmäßigkeiten, die wirken. Damit das Flugzeug aufsteigen kann, damit es an Höhe gewinnen kann, muss eine Kraft wirken. Und die Kraft muss stärker sein als die Kraft, die Schwerkraft, die das Flugzeug nach unten zieht. Es ist diese Auftriebskraft bei dem Flugzeug, die durch die Tragflächen, durch die besondere Konstruktion der Flügel erzeugt wird. Und Paulus, er macht hier in diesem Vers was Besonderes. Paulus verbindet in diesem Vers etwas Geistliches und eine Naturgesetzmäßigkeit. Und er verwendet dazu juristische Sprache, um die verlässliche Wirkung zu zeigen. Es handelt sich hier nicht um so eine Art Geistesblitz oder so ein bisschen so ein Zucken oder irgendetwas, sondern es ist ein verlässliches Element. Darauf können wir uns verlassen. Wir steigen doch auch ins Flugzeug und verlassen uns darauf. Auch die Verwendung dieser juristischen Sprache mit Gesetzen und Gesetzmäßigkeiten unterstreicht die Verbindlichkeit und auch den typischen Charakter Gottes. Gott handelt nicht willkürlich. Er handelt nicht gerade, wie es ihm passt, sondern er ist absolut gerecht. Er ist absolut korrekt und er ist absolut treu. Er hält seine Versprechen und er hält sich selbst an seine Versprechen, weil er absolut verlässlich ist. Und hier geschieht Recht. Hier kommt wieder Gottes Bundestreue zum Vorschein. Im arabischen Raum hört man immer wieder mal die Aussage Inshallah. Eine Redewendung, die für so Gott will, eine starke Redewendung eigentlich steht. Aber sie wird oft dazu verwendet, eine verbindliche Aussage, so etwas zu umgehen. Kannst du mir nächste Woche dein Auto leihen? Inshallah, so Gott will. Aber eigentlich, naja, eigentlich nicht. Ja, eigentlich möchte ich das nicht. Wisst ihr, oftmals steckt genau dieses Bild dahinter, wie wir uns Gott vorstellen. Gott als jemand, der wie ein Herrscher, wie ein Tyrann handelt, der Willkür walten lässt, der mal absolut streng ist und dann wieder drei gerade sein lässt. Und der Gott der Bibel ist nicht so. Er ist nicht launisch, sondern er ist klar. Er hat eine klare Linie. Er ist treu. Und die Treue ist es, die wir weiter hier lesen können in den Versen ab 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, also den Geboten Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte, und die Sünde im Fleisch verurteilte. Gott, er selbst, trägt ja das Urteil. Zur Aufhebung der Verdammnis nach Vers 1 gehört eine juristische Vollstreckung der Verdammnis. Und Gott zeigt uns seine Gnade und er zeigt uns sein Heil, weil er gerecht ist und ein gründliches Gericht entstehen lässt. Gott ergeht so vor, dass er das Heil durch Jesus Christus, durch seinen eigenen Sohn erträgt, und zwar in der Gestalt des Fleisches, also als Mensch. Jesus lebt als Mensch sündlos und er opferte stellvertretend sein Leben für die Sünde. Er sühnte somit unsere Schuld und er erfüllte die gesamte Forderung des mosaischen Gesetzes. Uns war es unmöglich. John Bunyan, ein Zeitgenosse von Charles Spurgeon, wird folgende Aussage aus dem Englischen zugeschrieben. Er sagt zu sich selbst: John, du musst laufen. John, du musst arbeiten, befiehlt mir das Gesetz. Aber das Gesetz gibt mir weder Füße noch Hände. Und John Bunyan beschreibt hier das Hamsterrad, in dem du musst, in dem du sollst, in dem erfüllen. Und das Gesetz ist gut, aber es konnte seine positiven Ziele nicht mit uns Menschen verwirklichen. Und deshalb ergreift Gott die Initiative. Gott tut es. Und wieder steht hier die Gewissheit, dass auf Gott absolut Verlass ist. Selbst die frommsten Menschen haben immer versucht, die Gebote zu halten. Das Wollen ist da. Aber selbst sie können das nicht tun. Es tat Gott. Damit, in Vers 4, und hier leitet Paulus etwas ein, was bewirkt wird, was die Folge ist, die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das heißt, die Rechtsforderung des Gesetzes Gottes erfüllt wird in uns und das Gesetz wird durch das Leben und das Sterben Jesu erfüllt. Es wird nicht von uns erfüllt. Wir können es selbst ja nicht tun. Wir können die Forderung nicht selbst erfüllen, sondern diese Forderung wird in uns, also nicht durch uns, sondern in uns, durch den Heiligen Geist erfüllt. Und Paulus, er schreibt hier über einen ganz bedeutenden Zentralpunkt des christlichen Glaubens. Gott macht alles. Gott macht alles. Durch seinen Geist in uns. Ich muss nicht verkrampft versuchen, alles richtig zu machen. Und das passiert dadurch, weil der Geist Gottes sich total mit uns verbindet. Und das ist ein Wunder Gottes, das wir erleben dürfen. Es ist ein Wunder Gottes, das in uns Christen passiert. Gott kommt uns ganz, ganz nahe. Gott, er kommt nicht nur auf diese Erde, lebt das Leben eines Menschen und er stirbt den Tod stellvertretend für uns. Wisst ihr, was das für ihn bedeuten musste, den Himmel zu verlassen? Aber er kommt nicht nur auf diese Erde, er kommt in unsere Herzen, er kommt nicht über uns, er kommt nicht unter uns, er kommt in uns durch den Geist Gottes, in unseren Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Und er befreit uns nicht nur von der Sünde, sondern er bleibt in uns, damit wir auch frei bleiben. Nicht nur frei werden, nicht nur einmalig, sondern frei bleiben. Also auch im Geiste wandeln. Und dazu will er uns in unser Leben hineinwirken. Er macht aus uns eine neue Menschheit. Er will, dass wir ihn spüren, dass wir seine Liebe spüren und schmecken und Gewissheit haben. Unsere Sünden sind uns vergeben. Wir sind eine neue Menschheit. Wir sind Menschen mit einer neuen Identität. Und die Gerechtigkeit, die vom Gesetz gefordert wird, diese Gerechtigkeit bewirkt Gott in uns. Die erfüllt Gott in uns. Das Zitat von John Bunyan geht noch weiter. John, du musst laufen. John, du musst arbeiten. Befiehl mir das Gesetz, aber es gibt mir weder Füße noch Hände. Das Evangelium bringt Neuigkeiten. Es bietet uns an, zu fliegen, nicht nur zu laufen. Und es verleiht uns Flügel. Ich weiß nicht, ob Red Bull sich das bei ihm abgeguckt hat. Das Zitat ist definitiv etwas älter. Aber das Evangelium macht noch viel, viel mehr. Und ich möchte mit euch, bevor wir in die nächsten Verse einsteigen, möchte ich mit euch den Gegenbegriff zum Geist Gottes, den Begriff des Fleisches, den wir im Vers 4 schon begegnet sind, etwas detaillierter beschreiben. Fleisch ist nicht das, was wir hier anfassen können oder was ihr anfassen könnt. Es ist nicht das, was wir, wie wir unseren Körper spüren, wenn wir uns kneifen, es ist viel, viel mehr. Es ist das ganze Leben. Es ist der ganze Mensch, nicht nur sein Körper. Es ist sein Fühlen, es ist sein Denken, es ist sein Wollen, es ist sein Handeln. Es ist alles, was er macht. Es ist die Macht, die er ausübt. Es ist den Ruhm, den er genießt. Aber es ist alles ohne Gott. Es ist ein fester Begriff, den Paulus hier gebraucht, der den ganzen Menschen ohne Gott selbstbestimmt beschreibt. Der Gott nicht erkennen möchte, der Gott vergessen hat und der sich selbst über Gott gestellt hat. Der letzte Abschnitt, den wir betrachten, oder der vorletzte sind die Verse 5 bis 9. Die gute Nachricht ist, unser alter Natur, unser Fleisch ist überwunden. Es ist ein eklatanter Kontrast zwischen diesen zwei sehr unterschiedlichen Lebensstilen, die dargestellt werden. Einer ist fleischlich, ich würde sagen entstellt, und der andere ist geistgesteuert. Und Paulus fordert uns dazu auf, diese beiden Lebensstile ganz bewusst zu unterscheiden. Wir lesen Vers 5. Denn die, die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Menschen, die sich am Geist oder am Fleisch orientieren, ziehen jeweils ihre eigene oder diese Linie durch. Es gibt keine Überkreuzung, es gibt keine Vermischung. Diese zwei Dinge, sie stellen sich komplett gegenüber. Und eine fleischliche Gesinnung, sie führt zum Tod. Die Gesinnung des Geistes führt aber zum Leben und zum Frieden. Frieden, das bedeutet hier, das ist eine innere Ordnung. Eine Ordnung in meinem Leben. Und Vers 7, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Denn sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Über Kreuz. Das geht nicht zusammen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. All unsere sündhaften Verhaltensweisen sind eigentlich verkehrte Versuche, unsere Bedürfnisse zu stillen und diese Bedürfnisse unabhängig von Gott zu stillen. Aber Gott sagt uns, ich möchte deine Bedürfnisse stillen. Und er kann unsere Bedürfnisse im Leben Jesu, mit einem Leben mit Christus stillen. Der natürliche Mensch kann diese Angelegenheiten Gottes nicht erkennen. Denn die Bibel sagt, sie müssen geistlich bewertet werden. Und Jesus ist uns da ein Vorbild, dessen Schritte wir folgen sollten. Was uns bei Christus besonders auffällt, ist seine absolute und völlige, kompromisslose Abhängigkeit zu Gott, dem Vater. Er tat gar nichts unabhängig von seinem Vater. Und er tat alles im völligen Gehorsam zu seinem himmlischen Vater. Der erste Mensch, Adam, war bis zu einem gewissen Grad auch von Gott abhängig. Und dann machte er sich ziemlich unabhängig und glaubte lieber Satan. Jesus jedoch macht sich immer wieder ganz bewusst von seinem Vater abhängig. Er sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Jesus sagt, ich lebe durch ihn, den Vater. Ich lebe um des Vaters Willen. Und in Johannes 8, Vers 42 sagt er, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Die Worte, die ich zu euch rede, sind nicht von mir selbst. Was für ein Vorbild führt Jesus mit seinem Leben, das völlig abhängig ist vom himmlischen Vater. Was für ein Vorbild für uns. Jede Versuchung ist eine Versuchung, uns dazu zu bewegen, unabhängig von Gott zu leben. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Das kann man auch an den Versuchungen Jesu erkennen und ganz deutlich erkennen. Jesus fastet 40 Tage lang und der Heilige Geist führt ihn in die Wüste und dann kommt Satan zu ihm. Und was sagt er? Wenn du Gottes Sohn bist, verwandle diese Steine zu Brot. Mach mal was ohne deinen Vater. Aber Jesus weigert sich zu tun, das zu tun. Er lebt nur, was Gott ihm sagt. Und er sagt auch nur, was Gott ihm sagt. Und Jesus, er sagt, alles, was er aus Gottes Mund empfängt. Und das passiert uns jeden Tag auch als Gläubige. Wir können im Fleisch wandeln und unsere eigenen Wege gehen oder wir können im Geist wandeln. Und wie Jesus selbst tut der Heilige Geist, mit dem wir wandeln, nichts unabhängig vom himmlischen Vater, sondern er gibt uns ein Vorbild, dem wir folgen können. Deshalb müssen wir unterscheiden lernen. Als wir Jesus unser Leben gaben, wurden wir von der Macht der Sünde zerstört. Aber ihre Macht wurde nicht zerstört. Sie versucht immer, uns noch zu beherrschen. Wir wurden durch den Tod und durch unsere Auferstehung und durch unsere Rechtfertigung in Christus, sind wir dieser Macht gestorben. Wir müssen nicht mehr sündigen, weil wir sind für die Sünde gestorben. Wir sind für Gott am Leben. Für ein Leben mit Jesus Christus sind wir am Leben. Und trotzdem appelliert die Sünde immer wieder an unser Fleisch, weil wir uns getrennt wenn wir uns von Gott trennen. Doch wir brauchen da nicht mitzumachen, wie wir früher das getan haben. Mit unserem Lebensübergabe an Christus wurden wir vor Gott vollkommen gerecht gemacht. Unsere alte sündhafte Natur wurde für immer überwunden und für immer ausgelöscht. Gott hat uns Anteil gegeben an seiner Natur, an seiner göttlichen Natur durch Jesus, sodass er uns Heilige nennt. Ich weiß nicht, kennt ihr einen Brief, wo der Apostel an die Sünder schreibt? Die meisten Briefe werden an die Heiligen geschrieben. Wir sind Heilige, die immer wieder sündigen. Und das war eine einmalige Umwandlung, zu der wir nichts mehr hinzufügen können. Gott will einfach, dass wir das, was wir glauben, diese neue Menschheit, die er in uns erschaffen hat, dass wir das auch als Kinder Gottes annehmen und so leben. Heiligung ist ein Prozess, in dem unser Verhalten, das zu werden, was wir bereits sind, zu den Menschen, die wir bereits gemacht worden sind, dieses Verhalten angepasst wird. Unser altes Ich ist tot, aber das Fleisch und die Sünde leben weiter und sie bekämpfen unser neues Ich täglich, weil sie versuchen, die Kontrolle wiederzugewinnen. Geistliches Wachstum und Reife als Christ ergeben sich dann, wenn die Wahrheit über unsere Identität, über unser neues Menschsein, wenn wir das auch glauben. Und das nötigt uns dazu, um unsere Gesinnung zu erneuern und in diesem Geist Gottes zu wandeln. Weitere Aspekte der guten Nachricht zeigen sich in Vers 10 und 11. Dort zeigt sich, dass wir eine neue Hoffnung haben. Und diese Hoffnung haben wir aufgrund der Auferstehung Jesu von den Toten. Als Jesus am Ostermontag auferstanden ist, tat er was noch kein Mensch zuvor und kein Mensch nach ihm ermöglicht hatte. Das war einmalig. Und dann gibt er uns einen Grund, dass wir hier auf dieser Erde leben sollen. Denn wir dürfen uns auf die Zukunft freuen. Ist aber Christus in euch, lesen wir, so ist der Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Im Gegensatz zum vergänglichen Geist will Gottes Geist in uns wohnen. Dieser Begriff in uns oder in euch wird sehr oft in diesem kurzen Abschnitt erwähnt. Christus in euch. In euch wohnen, in euch wohnen der Geist. Der Geist Gottes will uns in uns wohnen. Er will in uns sein. Er will unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen will er mit beeinflussen. Er will in uns wohnen. Er will Herrschaft einnehmen. Er will mit uns zusammen beten. Dein Name sei geheiligt. Deine Herrschaft soll kommen. Er will, dass wir uns Fragen stellen. Jesus, was würdest du jetzt tun? Führe du mich. In Vers 9 und 11 heißt es, wohnt in uns. Das heißt, der Heilige Geist, er kommt nicht mal ganz kurz vorbei, mal kurz zum Besuch, mal vorbeizuschauen, sondern Wohnen ist auf Dauer angelegt. Bei ganz normalen Christen, bei ganz normalen wiedergeborenen Christen, wie bei dir und bei mir, wohnt der Geist, weil das zu einem Leben mit Jesus dazugehört. Es ist ein Kennzeichen eines echten, eines authentischen Gläubigen, dass der Mensch den Heiligen Geist in sich hat. Wenn der Geist nicht da ist, dann ist die Person auch kein Christ. So einfach ist das. Wenn wir am Ende unserer Zeit verwandelt werden in Gottes neue Welt, dann werden wir aus dem Grab befreit. Und Jesus selbst hat das bestätigt. Jetzt ist es noch eine vergängliche Sache. Wir alle werden alt, wir werden gebrechlich, wir werden krank und wir werden sterben. Aber dann wird Gott uns einen neuen Leib geben. Und er wird das schaffen, im Geist schaffen, was er bei Christus schon geschafft hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Ich bitte darum, dass unser Geist in uns diesen Wunsch in uns wirkt, den Willen von Jesus zu tun, ganz bewusst. Seine Liebe zu praktizieren. Wir können mit Dank diesen Reichtum, den Gott in uns schon als neue Menschheit, als neue Kreatur hineingelegt hat, mit Dank können wir dem schon begegnen. Es ist wirklich wahr, was hier in diesem Wort steht, was in diesem Buch steht. Und wir dürfen es verspüren. Wir dürfen spüren, wie der Heilige Geist uns im Gebet treibt, wie er unseren Willen beeinflusst. Wir uns immer wieder zu Gott in die Nähe bringen. Schaffe in mir, Gott, was dir gefällt. Und bringe du mich an dein Ziel, dass du mich eines Tages von den Toten auferwecken wirst. Selbst wenn ich hier auf dieser Erde irgendwann meine Augen schließen werde. Wir müssen nicht mehr von unserem Fleisch, von einem Leben mit Gott leben, in einem Leben der Gottlosigkeit, der Vergessenheit bestimmt werden. Christus wohnt in uns und das jeden Tag. Er kommt nicht nur vorbei. Römer 8 beginnt mit einem durchschlagenden Sieges, mit einer durchschlagenden Freiheitserklärung. Also es gibt keine Verdammnis in Jesus Christus. Ich war Praktikant in New York und New York ist eine Stadt, die weiß, wie man Feste feiert. Und was ganz Besonderes ist, diese Ticker-Tape-Paraden in New York, die werden gefeiert, wenn etwas ganz Besonderes ansteht. Das erste Mal, als die Freiheitsstatue durch New York durchgefahren ist. Die ganzen Börsenhändler haben aus ihren hohen Gebäuden die Fenster aufgemacht und sie haben dieses Tickerpapier einfach runtergeworfen, wie Luftschlangen, und es gibt so ein Schneegestöber. Die meisten Paraden wurden abgehalten nach dem Sieg im Zweiten Weltkrieg. Das achte Kapitel ist ein zentraler Punkt bei der Erschaffung einer neuen Menschheit, weil hier ganz klar beschrieben wird, wie Gott das macht und wie verlässlich Gott das macht. Und ich denke, dass Kapitel verdient so eine Parade. Es verdient so eine wunderbare Parade wie in einem Schneesturm, weil die Botschaft ist wunderbar. Die Botschaft ist begeisternd, sie ist feierlich und es ist eine Botschaft des Sieges und der Freiheit. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Amen.